Erst 11. Noch 10 Stunden bis zum Gute-Laune-Abend. Wie machen das eigentlich die anderen, die spätestens ab Mittwoch aufs Wochenende hinfiebern? Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend feiern gehen. 5, 4, 3, 2, 1, Wochenende. Bescheuerte des Tages, begeisterte der Nacht. Die einen scheitern hier, die anderen da. Einzig auf die Angst ist Verlass, denn die Angst ist unser großer Führer. Und jetzt? Sport? Dann wäre ich nachher zu schlapp. Wohnung war halbwegs sauber. Körperpflege mit gründlicher Inspektion entlegener Stellen dauert auch nicht ewig. Die Zunge Europas, das war es. Mein taufisches Projekt vorbereiten, die Voraussetzungen schaffen, um gleich am Montagmorgen mit der Arbeit beginnen zu können. Am Anfang musste das Gespräch mit Onkel Friedrich stehen, wegen emotionaler Einstimmung. Die Sachinformationen konnte ich mir auch woanders holen. Kaffeetrinker, Kaffeehändler, Kaffeegroßhändler, Kaffeeexperten, Kaffeetrinken, in Klammern Selbstversuch, Internet, Buchladen. Entschuldigung, ich bin angetreten, den Schlüsselroman über die große weite Welt des Kaffees zu schreiben. Was gibt es denn zu diesem Thema alles? Warum nicht? Why not? Einfache Fragen, komplizierte Antworten. Onkel Friedrich hatte seine Laufbahn in der Nachkriegszeit begonnen, also musste auch die Geschichte in dieser Zeit spielen. Oder nicht? Was genau sollte es eigentlich für ein Buch werden? Eine Melange aus Sachbuch und Unterhaltungsroman? Eine Psychogroteske? Ein Kaffeekrimi? Eine in und miteinander verschachtelte und verschränkte Familiensaga, in Klammern Schachtelroman, über viele Generationen, in Klammern Generationenschachtelroman. Papa, Mama, Tante, Onkel, Opa, Oma, Vetter, Base, Schwippschwager, Dutzfreund. Noch auf Seite 643 wird eine Figur eingeführt, die nach 41 Seiten wieder abtritt und FF nie wieder auftaucht. Langweilige Weltliteratur, Makro- oder Mikrostruktur, Realismusparodie oder Metakomik, affektive Dramaturgie oder neurophysiologisches Gefrickel, pentatonische Überschaubarkeit oder chromatische Wirrnis, Enthusiasmus oder niederfrequentige Begeisterung, paradox oder stringent, Ausspannen oder Verdichten, Abn oder Schmitten, Abba oder Zappa, Fragen über Fragen. Das Einzige, was ich auf sicher wusste, war, dass das Wort flussabwärts nicht auftauchen würde. Egal. Das Wichtigste ist der Sound. Am Anfang steht der Ton. Im Idealfall der hohe Ton. Pling! Der ganze Text muss nach diesem einen Ton klingen. Es war ein kühler, jedoch nicht kalter Herbsttag. Bald 16 Uhr, ich musste los. Ich fuhr mit der S3 bis Trittau, stieg dann in den 119er bis Talweg. Nummer 43 war die Werkstatt. Leo hatte gesagt, ich solle keinesfalls vor 4:30 kommen. Jetzt war es 4:15. Trotzdem wanderte ich noch eine Weile die Straße entlang. Bäume, Autos, Kinder. 17 Uhr. Ich ging in die Werkstatt, um Leo abzuholen. Werkbank 4, hatte er gesagt. Er war nicht an seinem Platz. Ich schaute mich um. Wahrscheinlich würde er bald kommen. In der angenehmen, klimatisierten Halle hing ein helles, kaum vernehmbares Surren. Jetzt erst fiel mir auf, dass keiner aufgeschaut hatte, als ich hereingekommen war. Die Männer arbeiteten in sich versunken, mit mehr oder weniger identischen Bewegungen. Sie schienen alle die gleiche Arbeit zu verrichten, hantierten alle mit sehr dünnem Draht. Nach wenigen Minuten setzte ich mich an Leos Werkbank. Links von mir lagen große Mengen Draht. Nachdem ich eine Weile nur dagesessen hatte, nahmen meine Hände sich automatisch eine Spule Draht vor. Erst behutsam, dann immer energischer knetete ich daran herum. Es war wie ein Sog. Nachdem ich anfänglich noch ein, zweimal unsicher um mich geschaut hatte, versank ich immer mehr in mir selbst. Ich formte Gegenstände, wie es sie nicht gegeben hatte. Objekte ohne Bedeutung oder Funktion. Auch an den anderen Werkbänken schienen nur zweckfreie Gegenstände zu entstehen. Immer flinker und behender formten meine Finger neue Dinge. Ich wurde Teil des Surrens. Meine Euphorie verstärkte sich, ein unbekanntes Gefühl von Heimat stieg in mir auf. Alle arbeiteten mit Draht. Wo war Leo? Ich hatte es vergessen. Ich nahm mir eine neue Rolle Draht. So vielleicht, statt Draht nur eben Kaffee. Oder anders. Der Satz wurde gesagt, wie andere Sätze auch. Er hallte im Schlauch vor wieder, drang in ihn ein wie Brei. Irina schaute ihn an, prüfte, wie der Satz in ihm versickerte. Ihre Knochenkaltfinger berührten ihn kurz an der Schläfe. Sie schritt die Runde ab und Wurmfort satzte zum Ausgang. Tschüss! Er stand bewegungslos da, zurückgelassen in der Runde, die er nicht kannte und die den Satz und seine Bedeutung nicht kannte. Die Runde sprach, aß, trank, lachte in Unkenntnis des Satzes. Er ging in die Küche, die kalte Küche. Er riss seinen Maul auf und rotierte ein Fuder Oliven in den Schlund. Seine Nüstern bliesen Pistazienkerne weg. Nur voll den Schlund. Das gestopfte Maul ließ ihn den Satz nicht sagen. Ist Käse dazu! Ruths Stimme durchschnitt den Raum. Ruckartig fuhrwerkte sie auf ihn zu. Eine Olive flutschte ihm seitlich aus dem randvollen Maul. Ruth walzte sie platt, obzön und hässlich. Ob sie etwas bemerkte? Er sah sie vor sich, wie sie die grünen Sitzpolster vollgereiert hatte, auf dieser entsetzlichen Fahrt nach Koblenz vor 3 Jahren, als er noch mit Sibylle verheiratet gewesen war. Gelbe Kotze auf grünem Grund. Die fette Gelbkotzrot im geleasten Kleinwagen. »Lass«, sagte er, »ich gehe.« Er ging in Hartmuts Zimmer. Saurer Atem. Hier roch es immer nach saurem Käseatem, gemischt mit Fersenhorn. Wie machte Hartmut das nur? »Das ist bei Donnerstag!« Karl hatte ihn am Arm gepackt und schaute ihn fragend an. »Mein Gott, der Satz fiel ihm wieder ein. Er fletschte die Zähne und gurrte. Naja, so oder so, auf jeden Fall schien es mir ratsam, mich an gewisse Gesetze zu halten. Sonst kriegt man's dicke.« Markus Erdmann ist Comedy-Autor. Dies möge eine Erklärung sein dafür, warum sein literarisches Debüt hilflos zwischen burleskem Männerwitz und peinlich bemühter Zerebralität oszilliert, ohne sich für das eine oder andere entscheiden zu können. Das hätte allerdings auch nicht geholfen. Der Text ist ein rundum misslungenes Ärgernis. Ohne Sound, Gehalt, innere Rhythmik und Strömung holpert das grobmaschig gestrickte Geschwätz von Schlagloch zu Schlagloch. Die an allen Ecken knarzende Syntax, eingeklemmt zwischen den rostigen Scharnieren affekthascherischer Neologismen. Nach einer einheitlichen Erzählperspektive oder gar ästhetischer Konsistenz sucht man vergebens. Der durchgängig kolportagehafte Ton, die verhaspelten Satzperioden und unsinnigen Steigerungen, Erdmanns peinlicher, durchschaubarer Versuch, durch pathetischen Überschwang so etwas wie Welthaltigkeit vorzutäuschen, ist in seiner offensichtlichen Dreistigkeit in der jüngeren Literatur ohne Beispiel. Worum geht's? Sein Onkel, ein offenbar gottgleicher Alleswisser in Sachen Kaffee, ist mit einem einmaligen Talent ausgestattet, einem geradezu überirdischen Geschmackssinn, der ihm im Hamburger Freihafen, einem der international wichtigsten Umschlagsplätze für Rohkaffee, den Spitznamen »Die Zunge Europas« beschert hat. Fertig. So abenteuerlich dieser Plot, so dilettantisch die Umsetzung. Schon nach wenigen Seiten erstickt die anekdotenselige Erzählung in stilistischer Bürokratie und musealer Drögheit. Der krampfhafte Versuch, Zeitkolorit zu transportieren, wendet sich gegen den Text. Das an sich reizvolle Leitmotiv wird zermahlen wie eine, ja, sagen wir es ruhig, Kaffeebohne. Das in überaus unanschaulicher Kulissenhaftigkeit erstarrte Szenario, die inkonsistenten, nur wie durch Nebelschleier wahrnehmbaren Figuren und jeglicher Mangel an sinnlicher Qualität lassen das auf 642 Seiten aufgeblasene Geschreibsel in den Untiefen eines alpinen Urgesangs, eines hooliganartigen Gegröles versinken, ohne allerdings dessen Kraft zu besitzen. Erdmann hat während seiner endlosen Recherchen allerhand laue Geschichtchen zusammengetragen, die wichtigste Grundregel jedoch missachtet. In der Literatur geht es eben nicht um Authentizität, ist diese doch allemal nur künstlich hergestellter Effekt. Wahrscheinlich ist es eine Deformation professionell von Comedy-Autoren, dass sie Effekt nicht von Effekthascherei zu unterscheiden vermögen. Doch nicht einmal das Effekt erhaschen will Erdmann mit dieser ermüdend eindimensionalen Abbildung, ohne jede Konstruktion und Textökonomie gelingen. Der Text versucht immer wieder Luft zu holen, stürzt jedoch aufgrund akuten Sauerstoffmangels nach wenigen Schnappatmern ab in wattiertes Gebrabbel. Manchmal lösen stilistisch verunglückte Peinlichkeiten ja eine gewisse hermeneutische Geilheit aus. Im vorliegenden Fall jedoch nur Fassungslosigkeit. Hier hat sich ein Gebrauchsschreiber an etwas verhoben, von dem er besser die Finger gelassen hätte. Grotesker kann man nicht scheitern. Arm. Auweia, volle Breitseite, Arschgeigen. Die Herrschaft der Literatur muss zugunsten des reinen Erzählens aufgegeben werden. Geschwätzigkeit ist ab sofort ausdrücklich gestattet. Der Bedeutungsflur wird freigemacht, und zwar mit der Sense. Produktion von Sinn durch Erzählen, ohne dass Sinn vorausgesetzt wird, denn durch Erzählen wird erst Sinn produziert. Ich schaltete den Fernseher ein. Die Scheißsonne strahlte direkt auf den Bildschirm. Alles macht die Sau kaputt, selbst die Kontraste auf dem Bildschirm. Ich schloss die Vorhänge und blieb nach kurzem Seppen beim ersten hängen. Das erste ist die Heimstätte für Menschen, die demnächst aus allen Zielgruppen herausfallen. Es bleibt ihr treuer Begleiter bis zum Ende. Irgendwann ist auch mal gut mit ständigen Produktwechseln und bewährte Kaufpräferenzen in Frage stellen. Ein neuer Trend? Lächerlich. Verschlafen, aussitzen, einen drauf hobeln. DVD, iPod, Wireless LAN, von wegen. Back to Mono. Commodore C64, mein Lieblingscomputer ever. Eine Hightech-Maschine mit menschlichem Antlitz, deren Rechenleistung für Henrys Haus, das beste Computerspiel der Welt, dicke gereicht hatte. Die Aufgabe des Spielers bestand darin, eine quasi halbdimensionale, sehr einfach animierte Figur, in Klammern Henry, mit einem extra doppelt klobigen Joystick durch ein mit toten Gängen und Falltüren gespicktes Gebäude, in Klammern Haus, zu lotsen. Wobei jede Aktion von digitalem Quake-Sound in 4-3-2-1-Bit-Auflösung untermalt worden war. Besser geht's doch nicht. Die einen fallen mit Ende 20 aus dem Zielgruppenraster, wegen Starrsinn, Scheuklappen und Verkalkung. Andere gehen bis weit ins sechste Lebensjahrzehnt in die künstliche Verlängerung. Faustregel: Solange einem auf der Straße noch Diskothekenflyer zugesteckt werden, ist alles in Ordnung. Wenn man irgendwann Luft wird für die blutjungen Promoaffen, heißt es ab ins Forsthaus. Diskothekenflyer sind das Zünglein an der Waage, ist tatsächlich so. Das Leben gibt auf komplizierte Fragen oft verblüffend einfache Antworten. Im ersten lief Pferdesport. Live-Berichterstattung von einem international bedeutenden Springreitturnier. Springreiten nimmt noch hinter Renn- und Dressurreiten in der steil ansteigenden Langweiligkeitsskala den ersten Platz ein. Pferdesport ist Nazi-Amüsement. In Klammern herrlich, schon wieder was mit Nazi. In ihren bretthart gestärkten SA-Uniformen sehen die humorlosen Reiter aus wie reinrassige Gauleiter. Pferde sind dümmer als Schweine. Schweine sind die eigentliche Herrenrasse, nicht die dämlichen Gäule mit ihren extra langen Pferdegesichtern. Nutzen lässt sich vom Pferd lediglich die Wurst, die allerdings mit viel Ketchup, Mayo und Gewürzmischungen hochgejazzt werden muss, damit es nicht so nach Pferd schmeckt. Der von seinem Elitesport berauschte Kommentator sprach anmaßend leise, um sich von den gröhlenden Fußball- oder sonstigen Prollreportern abzugrenzen. Leise, aber intensiv, ein Pferd sagt mehr als 1000 Worte. Rasputin aus dem Gestüt Ed von Schleck oder so. Name des Reiters: Dr. Ernst Oertzen. Der Reporter klang immer intensiver, als hätte er sich vor andächtiger Freude in die Hose gekackt. Pferdewurst. Das Gespann Rasputin-Oertzen war Favorit. Nur noch 4 Hindernisse, fantastische Zeit, Gesamtsieg, hopp, hopp, hopp. Tschakka, du schaffst es. Der Herrenmenschenreporter rutschte aufgeregt in seiner übervollen Windel hin und her. Dann das Unfassbare. Rasputin stoppt beim Anlauf auf das vorletzte Hindernis. Vollbremsung. Von 100 auf 0 irgendwas musste das Pferd irritiert haben. Dr. Oertzen versucht, sich in der Mähne festzuklammern, rutscht jedoch über das Hinterteil in den Staub und bleibt seltsam verrenkt liegen. Stille. Schweres Atmen, Mundgeschnalze, Schnauben, Rascheln, Schlucken. Es gibt nichts mehr zu kommentieren. Endlich kommen 2 Sanitäter herbei und helfen Dr. Oertzen auf die Beine, der aber sogleich wieder einknickt und erneut auf dem Hosenboden landet. Statt endlich was zur Sache zu sagen, kommt dem offenbar völlig geschockten Reporter etwas ganz und gar Irres aus dem Mund gepullert. Ein Reiter ohne Pferd ist nur ein Mensch, aber ein Pferd ohne Reiter ist immer noch ein Pferd. Die Essenz eines ganzen Pferdesport-Kommentatoren-Daseins und in Wahrheit alles, was es über Pferdesport zu sagen gibt. Zum Glück konnte ich nochmal einschlafen.